für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
Das ist ganz, ganz großes Kino. Jetzt glaube ich,
so klingt der vorletzte Skitag in St. Anton am Arlberg. Wir sind dabei beim spektakulären Rennen zum Abschluss der Saison. Aber wir haben nicht nur Schnee im Rucksack.
Diese weiße Blütenpracht ist ja wunderbar. Das hat man nicht überall. Und das muss man schon mal ausnützen.
Die Kirschblütenzeit in der fränkischen Schweiz. Außerdem beschäftigt uns das Thema Solidarität am Berg und die Frage, ob diese nachgelassen hat. Am Ende der Sendung geht es zum Wandern weit weg an die Westküste Afrikas. Damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon Elisabeth Tyroller. Wenn kommenden Samstag am 20. April im Skigebiet von St. Anton am Arlberg am Nachmittag die Lifte schließen, dann stürzen sich über 500 Skifahrerinnen und Skifahrer vom höchsten Punkt des Skigebiets in die Tiefe. Beim Kultskirennen der Weiße Rausch. Wer als Erster in St. Anton auf 1320 Metern ankommt, ist der Sieger. Dazwischen liegen haarsträubende Abfahrten mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde und ein knackiger Anstieg, den nur die Allerstärksten mit Schlittschuhschritten bewältigen können. Das Rennen ist traditionell der Abschluss der Skisaison am Arlberg und bringt die Teilnehmer an ihre sportlichen Grenzen. Heuer zum 25. Mal.
Es ist etwas ganz Besonderes, der Saisonabschluss in St. Anton am Arlberg, und der Weiße Rausch hat Tradition.
Die ganze Geschichte basierte auf einem alten Skifilm aus dem Jahr 1931. Der Regisseur war damals der Arnold Fank und die Hauptdarsteller waren der Hannes Schneider, unser Skipapst, und die Leni Riefenstahl.
So klang es 1931, als sich wagemutige Männer und Frauen den Hang auf Holzskiern hinunterstürzten und von Arnold Fank filmisch ins rechte Licht gerückt wurden. Tourismusdirektor Martin Ebster gerät ins Schwärmen, wenn er an den Vorläufer des heutigen Rennens denkt.
Dieser Film ist etwas vom Besten, was überhaupt jemals gemacht wurde. Und ich kenne einige Kameramänner, die sagen, sie würden das heutzutage gar nicht mehr so herbringen, wie das damals war, wie die Leute da diese Schwünge gemacht haben und in ihrem eigenen Staub, der eigene Schatten mit der Sonne drin ist. Das ist schon ganz was Gewaltiges. Ja.
Gewaltig ist aber auch das Nachfolgerennen, das jetzt ganz anders klingt.
Es ist ganz, ganz großes Kino. Jetzt glaube ich,
Tausende Zuschauer versammeln sich jedes Jahr im Zielraum, wenn die 550 Teilnehmer nach einem 9 Kilometer langen Höllenritt unten ankommen. Eine davon ist Irene Huber. Sie betreibt eine Pension in St. Anton und ist schon 20 Mal beim Weißen Rausch mitgefahren. Einmal hat sie das Rennen gewonnen, dazu gab es viele zweite und dritte Plätze. Aber darum geht es Irene gar nicht.
Da fährt man jetzt mit. Hauptsache dabei sein, sagen wir immer.
Für die Einheimischen ist der Weiße Rausch also fast schon Pflicht. Aber auch immer mehr Auswärtige wollen unbedingt dabei sein. Aus der ganzen Welt kommen die Starter inzwischen und die Aufregung ist den ganzen Tag schon zu spüren.
Die sind den ganzen Tag schon in dieser Stimmung. Heute Abend um 17 Uhr ist dieses Rennen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, im Ort selber spürt man das Adrenalin. Mir kommt vor, manchmal rinnt das Adrenalin durch die Dorfstraße runter.
Gestartet wird auf fast 2700 Meter Höhe. Man verlässt die Waluga-Bergstation und dann geht's gleich steil nach unten.
Noch eine Minute bis zum Start.
Alle sind sehr angespannt, wenn es losgeht, und es wird runtergezählt. Sie sagen, in der nächsten Minute fällt der Startschuss. Aber du weißt nicht wann. Jeder ist höchst konzentriert.
Jetzt geht's los. Massenstart in drei Gruppen à 180 Ski- oder Snowboardfahrern. Die Strecke führt über 9 Kilometer von der Waluga über das Walfagerjoch, die Ulmer Hütte, durch das Steißbachtal und Moos bis nach St. Anton.
Ja, wie immer, extrem spektakulär.
Einmal müssen die Fahrer einen 150 Meter langen Anstieg bezwingen und kurz vor dem Ziel gilt es, noch einige Hindernisse aus Schnee zu überwinden. Genau dann, wenn die Oberschenkel eh schon brennen. Völlig erschöpft, aber überglücklich kommen die Teilnehmer ins Ziel. Die Besten unter 10 Minuten. Die große Masse braucht zwischen 11 und 18 Minuten.
Das ist so toll. Da oben ist so eine Anspannung, so viel Adrenalin, so viel Aufregung. Und an dem Ziel löst sich das alles und es ist so eine tolle Stimmung hier. Das ist der Wahnsinn.
Und nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer sind begeistert.
Es ist einfach wahnsinnig spannend, weil man sich vorstellt, dass man das selber niemals schaffen würde, so eine Kraft in den Beinen zu haben.
Allergrößten Respekt den Skifahrern gegenüber. Ich könnte es nicht bei den Verhältnissen, aber...
Nicht ganz so gut ist es diesmal für Irene gelaufen. Für einen Platz auf dem Treppchen hat es nicht gereicht. Aber das ist ja ohnehin nicht so wichtig für sie.
Ein Traumrennen, super Bedingungen, nicht allzu viele Buckel, also es ist gut gewesen.
Und auch beim nächsten Weißen Rausch ist Irene auf jeden Fall wieder mit dabei.
Michaela Sachenbacher war für uns dabei. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, das Rennen findet am 20. April statt. Es lässt sich auch im Livestream verfolgen. Vom Winter geht's in den Frühling, der in Japan mit dem Kirschblütenfest begrüßt und gefeiert wird. Hanami wird das genannt, was so viel heißt wie Blütenschauen. Doch um ein beeindruckendes Blütenmeer zu erleben, müssen Sie gar nicht so weit reisen, denn die Kirschbäume in der fränkischen Schweiz stehen denen in Japan in nichts nach. Rund um das Valbella und im Trubachtal in der Fränkischen Alb befindet sich das größte zusammenhängende Anbaugebiet von Süßkirschen in Deutschland. Uli Nicola hat dort begeisterte Wandernde getroffen.
Kirschblüten sind ja mit den ersten Blüten und es ist natürlich jetzt schon eine Wohltat, mal in der Sonne spazieren zu gehen.
Los geht's ab Pretzfeld auf dem rund 10 Kilometer langen Kirschenweg. Die blühenden Bäume in der fränkischen Schweiz sehen in den grünen Wiesen und Hängen aus wie leuchtend weiße Wattewolken. Sie sind einfach bezaubernd und ziehen die Wandernden magisch an.
Also Kirschblüten ist ja wunderschön, erinnert auch so ein bisschen an Japan. Wir wollten das schon lange mal machen und heute super Wetter, die Blüten sind da, also sind wir hier.
Wenn es dann so schön blüht, das ist ja auch immer nur eine begrenzte Zeit, das muss man einfach mitnehmen.
Der Kirschenweg ist ein Naturlehrpfad, der durch Streuobstwiesen, Wald und Felder führt. Mal leicht bergauf und wieder bergab, mal eben oder am Bach entlang. Unterwegs erklären Schautafeln viel Wissenswertes über die vielfältige Flora und Fauna in den Streuobstwiesen und über den Anbau der Kirschen. Auch die Diplombiologin Jana Wien vom Landschaftspflegeverband Forchheim ist dort öfters unterwegs.
Hier haben wir als erstes die Landschaft der Fränkischen Schweiz und auf der Nebentafel haben wir noch ein bisschen was zur Geologie und auch wie die Nutzung vom Boden abhängt. Streuobstwiesen kann es eigentlich auf jedem Boden geben. Das ist eigentlich gar nicht abhängig davon. Dann hat man halt anders angepasste Sorten und hat einen anderen Unterwuchs. Aber ein Grund, warum hier viele Streuobstwiesen sind, ist natürlich, dass wir hier viele Hanglagen haben, die für einen flachen Ackerbau schlecht zu nutzen gewesen wären.
Deshalb haben die Bauern an den Hängen zahlreiche Obstbäume angepflanzt. Sie prägen die Kulturlandschaft seit Jahrhunderten. Mit mehr als 200.000 Süßkirschbäumen gehört die Fränkische Schweiz daher zu einem der größten Anbaugebiete in Europa. Heuer sind die Kirschbäume gut durch den milden Winter gekommen und haben viele Knospen entwickelt.
Das ist ganz, ganz üppige Blütenpracht und jetzt denken die Kirschbäume natürlich, alles ist im Lot und es geht so weiter. Ich wäre mir persönlich nicht so sicher, weil die Spätfröste hier schon auch ein Problem darstellen können. Dadurch, dass sich alles ein bisschen früher verschiebt, durch den Klimawandel sind wir etwa 10 Tage vorzeitig inzwischen, vor 30 Jahren im Vergleich mit der Blüte dran.
Aber im Moment schaut alles prächtig aus. Deshalb genießen die Ausflügler die herrliche Wanderung durch das Trubachtal in Richtung Wannbach. Streuobstwiesen mit knorrigen Kirschbäumen wechseln sich ab mit Kirschplantagen mit niedrigen Bäumchen in Reih und Glied. Die Blüten leuchten alle schon von weitem strahlend weiß. Bei genauem Hinsehen sind manche, je nach Sorte, jedoch filigraner und zarter als andere.
Ja, die Kirschblüten in ihrer Pracht, schon genial. Dieses Bild, wenn der ganze Baum blüht, also der Frühling ist da, das Gefühl, dass jetzt wieder die Natur erwacht. Das ist auf jeden Fall das, was uns auch rausführt jetzt. Das schöne Wetter, auch das war jetzt ja lange nicht so. Und da kommen die Kirschblüten gerade richtig.
Die Streuobstwiesen bilden einen ökologisch wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Biologin Jana Wien schaut immer wieder suchend durch ihr Fernglas.
Ich schaue mir die Pflegezustände zum Beispiel von den Bäumen an, dass ich von Weitem gleich erkenne, da Totholzanteile drin, sind Bäume dabei, die dringend Pflege bräuchten. Natürlich interessante Tierarten, was man halt so an Vögeln zum Beispiel jetzt gerade sieht auch.
Die Meisen brüten schon in den Baumhöhlen und am Himmel kreist ein Bussard. Er hat es auf die Mäuse in den Streuobstwiesen abgesehen. Aber auch seltene Vogelarten gibt es inmitten der Kirschblüten, wenn auch sehr versteckt.
Toll wäre natürlich, wenn man jetzt halt die Spezialisten der Streuobstwiese entdecken würde. Wir haben ein ganz tolles Wendehalsprojekt zum Beispiel zurzeit, aber das wäre vermessen zu glauben, man würde den jetzt entdecken.
Aber es gibt ihn.
Es gibt ihn. Die kommen sehr spät erst, später als die anderen Brüter. Die übernehmen dann oft alte Höhlen und schmeißen von den Meisen die Sachen einfach raus. Aber das gönnt man ihnen, nachdem sie so selten geworden sind und sind auch sehr, sehr schwer zu entdecken. Also die tarnen sich ja selbst als Baumstümpfe.
Bäume und Hecken, Sträucher und Wiesen, Flechten und Totholz und vieles mehr gibt es, worin sich kleine Lebewesen wohlfühlen, die wiederum Nahrung bieten für größere Tiere. In den Streuobstwiesen herrscht Gewusel und Jana Wien deutet auf eine kleine offene Bodenstelle, also Erde, die frei liegt.
Hier haben wir zum Beispiel eine ganz große Ansammlung einer Wildbienenart. Ich nehme an, eine Sandbiene, die alle einzeln leben, aber sich hier an diesem besonders gut geeigneten Ort zusammenfinden. Jedes Weibchen gräbt eine eigene Brutröhre in den Boden, um da 2, 3 Eier zu legen. Also jede Brutröhre ist nur für 2, 3 kleine Larven ein Zuhause. Es gibt kein großes unterirdisches zusammenhängendes Nest, wie man es jetzt halt vermuten würde bei einer großen Bienenkolonie.
Es gibt unendlich viel zu entdecken auf dem Kirschenweg von Pretzfeld über Wannbach und Hagenbach zurück zum Ausgangspunkt. Jetzt im Frühling bietet er eine perfekte 2- bis 3-stündige Wanderung mit schönen Naturerlebnissen.
Ja, weil es jetzt eben gerade mitten in der Kirschblüte ist, mit Sonnenschein, blauer Himmel.
Diese weiße Blütenpracht ist ja wunderbar. Das hat man nicht überall und das muss man schon mal ausnützen. Wieder die schöne Jahreszeit.
Ein Beitrag von Uli Nikola. Von der Fränkischen Alb in die Stubaier Alpen. Am 3507 Meter hohen Zuckerhütel hat sich am vergangenen Wochenende ein Tourengeher aus dem Staub gemacht, nachdem er 4 andere Tourengeher bei einem Sturz mitgerissen hatte. Die Betroffenen mussten teilweise mit Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Ersthilfe durch den Verursacher gab es keine. Wie ist so ein Verhalten einzuschätzen? Ist Helfen im Notfall nicht mehr selbstverständlich? Meine Kollegin Barbara Weiß hat sich gefragt, ob sich solche Vorfälle mit mehr Andrang im Gebirge häufen und welche Gebote am Berg gelten.
Die Alpinpolizei Tirol fahndet nach einem Bergsteiger, der am höchsten Berg der Stubaier Alpen, dem 3507 Meter hohen Zuckerhütel, Unfallflucht begangen hat. Der Mann hat bei einem Sturz in der schneebedeckten Gipfelrinne am 1. Aprilwochenende 4 Alpinisten mitgerissen. Dann hat er sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die anderen zu kümmern. Die wurden zum Teil verletzt, Kopfverletzung, Beinbruch, Abtransport per Hubschrauber. Ein verantwortungsloses und egoistisches Verhalten, aber ein Einzelfall, meint Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein.
Für uns jetzt in den Alpen können wir das nicht beobachten, dass das zunimmt. Fälle, in denen Bergsteiger in einer Notsituation sich sprichwörtlich aus dem Staub machen, die gibt es sehr selten, aber tatsächlich alle paar Jahre kommen einem solche Fälle auch unter und man bleibt dann natürlich verwundert zurück.
Für Entsetzen sorgte auch ein Vorfall letzten Sommer am 8000er K2 im Karakorum, wo an die 100 Höhenbergsteiger an dem verletzten Hochträger Mohammed Hassan vorbei zum Gipfel kletterten, ohne ernsthaft zu helfen. Hassan starb daraufhin in der Todeszone, ganz entgegen der Gebote, die im Alpinismus seit jeher gelten, sagt Stefan Winter.
Geht man ja davon aus, dass in der wilden Natur es nochmal eine besondere Selbstverpflichtung gibt, auch moralisch sich zu verhalten. Und ganz konkret heißt es dann eben auch, erste Hilfe zu leisten und die eigenen Interessen, zum Beispiel den Gipfel zu erreichen, hintanzustellen.
Alpine Solidarität ist nicht nur lebensrettend, sondern auch ein hohes Gut, findet Knut Waldau, Bergsteiger und Theologe. Statt an die vielbesungene Bergkameradschaft, ein Begriff, der in der deutschen Geschichte ziemlich strapaziert wurde, appelliert er an die Verantwortung jedes Einzelnen.
Ja, ich finde den Begriff Verantwortung schön. Also der gefällt mir im Zusammenhang mit dem Bergsteigen, weil ich glaube, das ist auch etwas, das wir in den Bergen sozusagen lernen können. wenn wir es lernen wollen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen, klare Entscheidungen zu treffen, weil das ist dann einfach erforderlich. Wenn wir zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünft unterwegs sind, dann die Verantwortung zu haben, sich klar zu sein, ich habe auch ein Stück von der Gesundheit und sogar möglicherweise bei sehr schweren Touren von dem Leben der anderen in der Hand.
Wer schon selbst einmal am Berg in Not kam und auf Hilfe angewiesen war, der erfährt hautnah, was Solidarität bedeutet und wird sich auch im Tal noch daran erinnern. Da ist sich Ulrike Wilhelm sicher, Bergsteigerin und evangelische Pfarrerin aus Garmisch-Partenkirchen.
Ich glaube, von daher sind die Berge gute Lehrmeister in Sachen Demut. Und Demut meine ich nicht im Sinne von Unterwürfigkeit, sondern im Sinne einer ganz realistischen Selbsterkenntnis, dass meine Macht und mein Können immer nur begrenzt ist und dass ich angewiesen bin auf andere. Ich glaube, da kann das Bergsteigen eine gute Schule sein fürs Menschsein insgesamt.
Dankbarkeit, Vertrauen, Verantwortung, Gemeinsinn. Alles Werte, die man in den Bergen mit allen Sinnen erleben kann. Denn hier muss jeder Tritt sitzen, das letzte Stück Brot geteilt werden und manchmal auch die letzte Kraft. Das Können des Schwächsten sei der Maßstab, schrieb schon Bergsteiger und Regisseur Louis Trenker in seinen 10 Bergsteigergeboten vor etwa 100 Jahren. 2002 veröffentlichten die Alpenvereine weltweit die sogenannte Tirol-Deklaration, in der sie ethische und moralische Grundsätze des Bergsports festlegen, darunter Verantwortung und Teamgeist. Gesetze, Kodizes und Erklärungen aber allein reichen nicht, meint Knut Waldau, der fürs Bistum Augsburg Bergexerzitien organisiert.
Letztlich kann man nur darauf hoffen oder darauf vertrauen, dass Menschen, die halt in die Berge gehen, sich dieser besonderen Verantwortung bewusst sind und dass auch Menschen, die viel in die Berge gehen, in einer guten Weise dahingehend erzogen werden, dass die Berge einen das sozusagen auch beibringen, aufeinander gut Acht zu geben.
Absturz, Herzinfarkt, Extremsituation. Heute kann man selbst vom hintersten Winkel des Hochgebirges die 112 anrufen. Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern erinnert aber daran, dass sich die Bergsteiger dadurch nicht aus der Verantwortung stehlen dürfen und mithelfen, die Bergungsmaßnahmen so gering wie möglich zu halten, ohne sich dabei selbst zu gefährden. Wie zum Beispiel in der nächsten Hütte Bescheid geben, wenn ein Lawinenabgang war. Im aktuellen Fall am Zuckerhütel gilt erst einmal die Unschuldsvermutung. Sollte sich aber herausstellen, dass der Bergsteiger, der die anderen durch seinen Sturz verletzt hat, bewusst den Unfallort in über 3000 Metern Höhe verlassen hat, könnte ihm ein Verfahren wegen Unfallflucht und unterlassener Hilfeleistung drohen. Denn das ist nicht nur im Tal strafbar, sondern auch am Berg.
Ein Beitrag von Barbara Weiß. Jetzt geht's zum Inselwandern vor die westafrikanische Küste von Guinea-Bissau. Dort liegt der Bischagos-Archipel, der aus 88 Inseln besteht. Die meisten davon sind unbewohnt, jede für sich ein besonderes Kleinod, meint mein Kollege Georg Bayerle, der dort ohne Wanderwege unterwegs war.
Estamos en Portobelo, Quinhamel, la región de Biombo.
Portobello, schöner Hafen, heißt der Anlegeplatz, sagt Mariana, die Direktorin der Ökolodge, zu der wir uns hier einschiffen. 1,5 Stunden von der Hauptstadt Bissau, ein wackeliger Steg zwischen Mangroven. Es ist ein Seitenarm des Scheba, des größten Flusses von Guinea-Bissau. Dann winkt sie uns hinterher. Eine kleine Gruppe Touristen mit einheimischen Begleitern, die jetzt ins gleisende und kilometerbreite Mündungsgebiet des Scheba aufbrechen. Draußen im Meer liegen die 88 Inseln des Bischagos-Archipels. Was diese Inseln so besonders macht, zeigt sich gleich, als die Fahrt nach 3 Stunden im flachen Wasser am Strand der Insel Uno endet. Tellergroße Fußabdrücke mit 4 Zehen gehen uns voraus aus dem Meer ins Buschwerk und wir jetzt hinterher. Mannshoch wächst das Savannengras, Schirmakazien stehen da, dann bleibt Belmiro, der einheimische Guide, stehen und zeigt nach vorn. Dort ist die erste Lagune. Ab Oktober, November halten sich die Hippos hier auf. Ansonsten gibt es noch Krokodile, viele Vögel. Dort ein Ibis und ein großer Löffler. Und da ein kleines Krokodil, schau her. Tatsächlich hebt es seinen Kopf aus dem Wasser und klappt das Maul auf. Nur die Salzwasserflusspferde, die es nur hier gibt, zeigen sich nicht. Nachts gehen sie an den Strand und schwimmen im Meer. Tagsüber verbergen sie sich in den sumpfigen Lagunen. Vor allem in den Wintermonaten sind die Inseln der Bichagos mit ihrer abwechslungsreichen Vegetation, in der Savanne und Sumpf, das Meer und der Wald auf kleinstem Raum wechseln, ein wahres Paradies für Vögel. Raúl ist Biologe aus Spanien.
Para un ornitólogo, un paraíso total.
Für einen Ornithologen ist das hier ein vollkommenes Paradies. Es gibt unzählige Vogelarten in allen Farben, Formen und Gestalten.
Oh, mira, Martin Pescador, oh, qué bonito, super azul.
Da ein blauer Eisvogel mit seinen blauen Brustfedern. Dann sucht Raúl mit seinem Spektiv die Lagune ab.
A mí me gusta mucho la aninga de cuello de serpiente.
Mir gefällt besonders der Schlangenhalsvogel. Dort noch ein Eisvogel. Es gibt hier mindestens 6 verschiedene Arten. Nach einem weiteren Stück Savanne wird es richtig sumpfig. Die Füße sinken bis über die Knöchel im schwarzen Matsch ein. Irgendwo aus den vollkommen verwachsenen Tümpeln kommen grunzende Laute.
Das hört sich so an, als würde hier ein Hippo direkt drinnen rumliegen. Mitten in den Büschen.
Du hast da Angst jetzt?
Nee, im Moment noch nicht, weil die sich im Wasser sicher fühlen, während sie nicht rauskommen.
So ist es, bestätigt Belmiro. Die Salzwasserhippos bleiben jetzt unter Wasser.
Sempre quando si hace isso, quando si hace isso, si sente presenza di una altra.
Wenn es so grunzt, dann spürt es die Anwesenheit von jemand anderem in seinem Habitat. Dann bleibt es hier unter Wasser. Es hat viel geregnet. Die Tiere bleiben den ganzen Tag und schlafen hier und in der Nacht gehen sie an den Strand. Im März oder April ziehen sie dann um zum Fluss. Es sind die einzigen Flusspferde auf der Erde, die in 2 Ökosystemen leben, im Salzwasser und im Süßwasser. Die Leute aus dem Dorf, 2 Kilometer weiter, starten jetzt am Nachmittag zum Fischen, damit sie sicher sind, und warten dann draußen bis 7 Uhr am Morgen, bevor sie zurückkommen, damit die Hippos nicht mehr am Strand sind. So ein Tier frisst rund 60 Kilo Grünzeug in einer Nacht. Wenn sie ins Reisfeld gehen, ist alles kaputt. Wir haben den Leuten jetzt von der Ökolodge aus Elektrozäune angeschafft. Die halten die Hippos von den Feldern ab. Um die optimale Balance zwischen den Menschen und der in ihrer Ursprünglichkeit überwältigenden Natur kümmert sich die Ökolodge. Die Salzwasserhippos sind streng geschützt und gelten bei den Einheimischen als heilige Tiere. Und es sind nicht die einzigen heiligen Tiere hier.